herzlich willkommen zum Podcast Chancen der Zuversicht. Mein Name ist Julia Specht und ich bin heute in der neuen Folge nicht alleine. Und wie immer ist Heinz mit dabei. Hallo Heinz.
Ja, hallo. Hallo.
Und wir dürfen heute Frau Tatjana Schönwelder-Kunze noch einmal begrüßen, denn aller guten Dinge sind ja drei. Und ja, zum dritten Mal haben wir Frau Tatjana Schönwelder in unserem Podcast zu Gast.
Hallo.
Ja, und da Sie schon dreimal oder mit der heutigen Folge schon das dritte Mal bei uns sind, werde ich Ihre Vorstellung nur ganz kurz machen. Und zwar, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, Sie haben schon seit über 30 Jahren Erfahrung in der Philosophie. Und wie Heinz und ich immer sagen, wir versuchen in unserem Podcast Philosophie, Psychologie und Wirtschaft zu verbinden und unsere Gedanken dazu hier zu teilen. Und daher freuen wir uns sehr, dass wir sozusagen in dieser Dreierkonstellation heute wieder zusammen sprechen.
Ja, geht mir auch so.
Wunderbar.
Ich freue mich sehr.
Und dann würde ich auch gleich in unser Thema einleiten. Und zwar möchten wir, oder wir haben es uns vorgenommen, heute über das Thema Diversität zu sprechen. Und dann würde ich auch gleich mit der ersten Frage einsteigen, und zwar an Sie, Frau Schönwelder. Wie passt denn Diversität und Philosophie zusammen?
Wie passt Diversität und Philosophie zusammen? Schön. Ich möchte mal so anfangen. Bei Derrida gibt es eine Zeile, wo er sagt, unser Jahrhundert oder unsere Zeit ist die Zeit der Differenz. Und Diversität ist ja etwas, das sich daraus speist, dass wir über Differenzen nachdenken oder Differenzen, ich sag mal vermeintlich oder scheinbar auch einfach sehen. Und das Thema Diversität ist eines. In der Philosophie würde man vielleicht eher von Pluralität erstmal sprechen und dann auf eine sehr radikale Weise bei Hannah Arendt zum Beispiel oder auch bei gegenwärtigen anderen Franzosen, Jean-Luc Nancy, von einer Pluralität tatsächlich jedes einzelnen Menschen in seiner Einzigartigkeit, in seiner Individualität. Und da wird es jetzt schon schwierig, wenn ich von Diversität spreche, meine ich damit bestimmte diverse Gruppen oder bestimmte diverse Zugehörigkeiten zu zum Beispiel Nationalitäten oder Kulturräumen oder Religionen oder in Anführungszeichen, das muss man dazu sagen, Rassen oder Geschlecht oder solche Diversitätsvorstellungen. Oder meine ich, wenn ich von Diversität spreche, eher diese ganz radikale Idee der, vollständigen Pluralität, die jedem von uns unsere Einzigartigkeit zuspricht und mehr nicht, um es mal so zu sagen. Also keine gemeinsamen Gruppeneigenschaften, die uns in irgendeiner Weise qualifizieren könnten. Das ist der wichtige Aspekt daran.
Jetzt ist das Thema Diversität in der Wirtschaft ein großes Thema und denn in der Wirtschaft hat sich das ja fast jedes Unternehmen eigentlich in das Leitbild reingeschrieben. Wir wollen Diversität in unseren Unternehmen fördern, denn Unternehmen erwarten, dass dadurch beispielsweise die Kreativität steigt, die Innovationsfähigkeit, dass das eine positive Auswirkung sozusagen hat. Wie sieht es denn die Philosophie? War Diversität wahrscheinlich nicht immer so positiv oder was gab es da für eine Entwicklung?
Ich denke nochmal, um auf das zurückzukommen, womit ich gerade begonnen habe, die Frage ist, sehe ich Diversität so, dass ich jedes Individuum als einzigartig betrachte? Und das wäre das Stichwort Pluralität. Oder sehe ich Diversität so, dass ich glaube, Individuen hätten Gruppeneigenschaften, ja, die ich schon genannt habe. Und eher weniger in der Philosophie als in der Soziologie ist es so, dass ja auf der einen Seite strukturelle Benachteiligungen sichtbar gemacht werden sollen. Und dann müssen wir suchen nach den scheinbaren Eigenschaften, die Menschen zugeschrieben werden. Und dann werden sie strukturell benachteiligt. Das ist ja eins der Stichworte, die man in den Aufständen gerade in Amerika beobachten kann. Und auf der anderen Seite geht es aber darum, solche Zuschreibungen letztlich zu überwinden und das den Einzelnen als Individuum anzuerkennen. Jetzt denke ich, in Unternehmen, wenn es um Diversität geht, ist das genau ein Drahtseilakt, ja, oder ein Seiltanz, nämlich nicht in die meines Erachtens nach falsche Vorstellung zu verfallen, dass ich, wenn ich eine Gruppe habe, wo Menschen ihrerseits eine bestimmte Gruppeneigenschaft repräsentieren, dadurch dann Vorteile habe. Ich denke, man hat im Unternehmen Vorteile, wenn man darauf achtet, nicht nur eine einzige gleiche Gruppe dort zu haben. Um es jetzt zu überspitzen, wenn ich eine gemeinsame Gruppe habe, wo 10, 50 Jahre alte weiße Männer, die gut ausgebildet sind, aus einer bestimmten Klasse kommen, möglichst noch aus dem gleichen Dorf, um es zu überspitzen, dann könnte es sein, dass ich keine Diversität dort spielen habe und dass ich dort möglicherweise deswegen an vielen Stellen nur eine einzige Sichtweise repräsentiert habe. Ich glaube, wenn Unternehmen sich Diversität auf die Fahnen schreiben, dann auf der einen Seite, weil es eine ethische Aufforderung gibt, Menschen nicht nach ihren scheinbaren Gruppenzugehörigkeiten zu diskriminieren. Und auf der anderen Seite, weil die Hoffnung ist, dass man, wenn man Verschiedenheit hat, auch verschiedene Perspektiven hat. Mhm. Das würde ich 100% unterschreiben, aber nicht über die Gruppenzugehörigkeit, sondern darüber, die einzelnen Menschen als Individuen anzuerkennen und nicht als Repräsentanten einer bestimmten Gruppe.
Heinz, jetzt ist es so, du berätst ja viele Unternehmen und oder kennst das auch, wie das von innen oft aussieht. Wie ist denn deine Erfahrung zum Thema Diversität?
Naja, wir haben halt auch hier wieder mit einem evolutionären Erbe zu tun, was uns nicht immer zum Vorteil gereicht. Also ich würde mal unterscheiden wollen zwischen tatsächlicher, faktischer Diversität, also die ist ja auch gegeben, der eine ist Ingenieur und die andere ist Betriebswirtschaftsexpertin, also das ist ja ein faktischer Unterschied, und der zugeschriebenen Diversität. Mhm. Also man kennt ja in allen Gegenden dieser Welt so mehr oder weniger liebevoll gepflegte Feindschaften, also zwischen den Düsseldorfern und den Kölnern zum Beispiel oder zwischen den Erdingern und Freisingern oder zwischen den Rosenheimern und Bad Aiblingern und so. Also da sieht man beides sehr schön. Es gibt eine faktische Diversität, weil die an verschiedenen Orten wohnen. Aber aus der wird dann sehr schnell eine zugeschriebene Diversität, dass die Düsseldorfer sagen, die Kölner verstehen nicht so richtig, was man denn in den verrückten Tagen tun und lassen soll. Das haben die noch nicht kapiert und so. Und da sieht man den Unterschied, weil das dann nichts mehr damit zu tun hat, wie jemand tatsächlich als Individuum ist oder sich verhält oder was er tut oder was er denkt, sondern eine Gruppenzuschreibung trifft dann alle Individuen plötzlich. Mhm. Und das funktioniert natürlich in Unternehmen auch. Und das evolutionäre Erbe ist ganz, ganz tief im Gehirn verortet. Also unsere Neuronen funktionieren schon so, dass sie Unterschiede übertreiben. Also alle optischen Täuschungen, die mit sogenannten Kontrasteffekten zu tun haben, das habt ihr sicher schon mal gesehen. Also ich spreche jetzt mal alle die an, die uns zuhören. Also wo man so ganz harte Schwarz-Weiß-Kanten hat und plötzlich da was Graues dazwischen sieht. was de facto gar nicht da ist, dann kommt es daher, dass unsere Neuronen versuchen, diesen Schwarz-Weiß-Unterschied zu übertreiben, damit wir die Kanten scharf sehen. Also scharf sehen geht nur durch neuronale Tricks sozusagen. Mhm. Und da wir das Gehirn des Krokodils und Pferdes auch immer dabei haben, sind wir extrem anfällig, Zuschreibungen zu treffen, die mit der faktischen Unterschiedlichkeit nichts mehr zu tun haben, weil es eben früher auch mal ein Überlebensfaktor war, sehr schnell die Klasse von Tigern zu erkennen und nicht den einzelnen Tiger mit Namen zu kennen. Mhm. So. Und das tragen wir uns mit uns herum und dann sagen wir in Unternehmen plötzlich, naja, die vom Marketing haben es mal wieder nicht geschnallt. Oder der Vertrieb fordert Dinge, die wir, die typisch Vertrieb sind, die so gar nicht umsetzbar sind. Und die CEOs da oben am Hügel, am Olymp, die schnallen es mal wieder alle nicht und die und so weiter. Also wir haben dann sehr schnell Zuschreibungen, die natürlich konfliktfördernd sind. Und von daher muss man immer aufpassen, also unabhängig von den ganz großen Fragen zwischen, also die Gender-Zuschreibungen, die gibt's nach wie vor. Das sieht man ja auch, wenn man die Gehälter sich anschaut, dass da eine schreiende Ungerechtigkeit durch Zuschreibungen geschieht. Und man muss immer aufpassen, Klammer auf, eins meiner Spezialgebiete ist ja Konfliktbearbeitung, dass diese Zuschreibungen nicht in konfliktäre oder kreativitätsmindernde Zustände führen.
Das heißt, wenn ich nochmal ein ganz praktisches Beispiel machen kann, denn ich finde den Gedanken sehr interessant, faktisch und zugeordnet zu unterscheiden. Das heißt, wenn man beispielsweise bei der Diversität mal das Alter nimmt, dann sagt man, ja, eine Person, die älter ist, denkt anders als eine Person, die jünger ist. Oder? Mhm. Das wär so ein Beispiel, oder? Oder Mann und Frau, dass Frauen vielleicht anders sind als Männer, ne? Das wäre
so. Nehmen wir mal das. Mhm. Ich würde gerne mal auf das weniger gefährliche Beispiel von alt und jung eingehen, weil man da auch schon sehr viele Zuschreibungen entdecken kann. Also im alten Rom waren die Senates, also die Alten, waren die hochgeschätzten Leute, bei denen man sich Rat geholt hat, weil die Jungen der Auffassung waren, allein packen wir das nicht. Wir brauchen den Rat der Alten. Der Platon war der Auffassung, dass man so richtig erwachsen sein kann, erst wenn man über 40 ist oder so, oder 45 sogar. Wenn wir die Unternehmenswirklichkeit heute anschauen, dann sagen die 25-Jährigen, also dieser alte Dödel, den ich da als Chef habe, der jetzt gerade seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, mit dem können wir ja nichts mehr anfangen. Mhm. Unternehmen schauen auch immer nach jungen Leuten und glauben, dass bei den Alten keine Kreativität mehr zu holen ist. Und da beginnt die Zuschreibung natürlich. Das sind zwei völlig unterschiedliche Zuschreibungen. Also das alte Eisen oder die Senates, das sieht man ja ganz deutlich, dass das mit dem faktischen Alter, mit den Anzahlen der Runden, die Erde um die Sonne fliegt, hat es eben gar nichts zu tun, sondern wir müssen immer darauf gucken, was das Individuum einbringen kann oder eben nicht. So, jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe.
Ja, das ist, ich fand das gut, denn so ein Beispiel macht es ja eigentlich klarer, wie Diversität funktioniert, also wie wir darüber nachdenken. Und was ich auch wichtig finde, das hatte ich jetzt nicht in meiner Frage, aber auch deinen Punkt von vorhin mit der konfliktfördernden Umgebung, denn bis zu einem gewissen Grad ist es durchaus hilfreich, sicherlich für Organisationen, auch ein paar Konflikte zu haben, über die man, ja, oder ein paar Themen, die unterschiedlich gesehen werden, über die diskutiert werden kann, denn das will man dann ja auch mit so einem Umfeld. Aber dass das eben auch dann so groß sein kann, dass es störend ist, wenn ich dich richtig verstehe, ne?
Genau. Ja, ganz genau. Die Dosis macht das Gift und unterschiedliche Perspektiven sind für das Weltverständnis immer ein Gewinn. Also wir haben ja auch zwei Augen eingebaut. Wir hätten ja auch nur eins haben können und wieder Polyphem rumlaufen, aber mit zwei sieht man die Welt eben dreidimensional, weil die zwei Augen schon zwei unterschiedliche Perspektiven haben.
Und vielleicht, ja, Oder genau, Frau Schönwälder, ich wollte nämlich gerade zu Ihnen überleiten, denn ich glaube, aus der Philosophie können wir über dieses Thema Diversität noch einiges lernen, wie beispielsweise den Wert des Alters. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ich wollte nochmal, ich denke, es gibt vielleicht drei verschiedene Aspekte bei der Geschichte. Faktisch ist es so, dass wir sicherlich alle individuell sind, körperlich individuell sind, von unserer Sozialisation, von dem, was uns als Individuum und als Persönlichkeit ausmacht. Dann ist es so, was Herr Jiranek angeführt hat, nämlich, dass wir spätestens im Alter von 5 Jahren, das sagt die Sozialpsychologie, fangen Kinder an, tatsächlich Gruppen zu bilden. Ja, also dann fangen sie an, Menschen, denen sie begegnen, einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Das würde ich jetzt dahingestellt sein lassen, ob das biologisch notwendig so ist oder ob wir das eben in der Sozialisation auf diese Art und Weise lernen. Aber das ist der Fall. Und jetzt wird es dann problematisch, wenn wir ein Vorkommnis einer Gruppe kennenlernen und das gefällt uns zum Beispiel nicht oder da ist Antipathie im Spiel. Und dann aus dieser einen Erfahrung auf alle anderen vermeintlichen Gruppenzugehörigkeitsmitglieder schließen. Das ist zum Beispiel eine problematische Art und Weise, die wir sicherlich immer und immer wieder leben, aber wo wir lernen können, darauf zu reflektieren und uns auf diese Art und Weise dieser Vorurteile zu enthalten. Eine andere Sache, das wäre die Altersfrage, ist eben, was unsere Persönlichkeit auch ausmacht oder unsere Individualität, sind natürlich die verschiedensten Erfahrungen, die wir machen. Und insofern ist jemand, der ein älterer Mensch ist, vielleicht jemand, der mehr Erfahrungen gemacht hat. Das muss aber gar nicht so sein. Nehmen wir das Beispiel Kindern von Geflüchteten, die einen Pool von Erfahrungen in ihrem Leben schon gemacht haben, wo vielleicht bei uns sehr viele, die über 50 sind, froh sind, dass sie nur einen Bruchteil davon, wenn überhaupt, sich vorstellen können. Ja, also selbst das kann man überhaupt nicht häufig, überhaupt nicht a priori, also vor der Erfahrung, die man mit dem Menschen gemacht hat, beurteilen. Ja, wir wissen das nicht, ob auf jeden Fall ein älterer Mensch mehr Erfahrungen hat. Im Betrieb ist es natürlich klar, wenn jemand seit 20, 30, 40 Jahren irgendwo mit dabei ist, dann hat er schon sehr viel mehr gesehen als der Jungspund von der Uni, über den sich dann ja vice versa die älteren dort schon Arbeitenden häufig zu Recht auch aufregen und sagen, so kann das doch überhaupt nicht sein, dass mir der Junge jetzt erzählt, wo es lang geht. Der Punkt ist der, Problematik scheint mir, wenn wir A glauben, über körperliche Eigenschaften, welcher Art auch immer sie sind, Wesensmerkmale und daraus den Schluss ziehen zu dürfen, aha, das ist eine Frau, das ist ein alter Mann, das ist ein nicht weißhäutiger Mensch und so weiter und dann sagen, ah, weil der diese Eigenschaft hat, ziehe ich den Schluss, ohne dass ich die Person überhaupt kenne, dass dieser Mensch so und so ist. Ja. Und dann, was ich gerade sagte, kommt hinzu, ich habe schon mal eine Erfahrung mit diesem Menschen, mit dieser Art Menschen in meinem Kopf gemacht und glaube dann, das übertragen zu können auf andere Menschen. Und das ist das, was man Diskriminierung nennt. Ja. So funktioniert dann in letzter Konsequenz politisch und gesellschaftlich strukturelle Diskriminierung, dass wir nicht mehr auf den Einzelnen Acht geben und versuchen, mit dem Einzelnen herauszufinden, was ist das für jemand, was kann der mir, wie kann ich mit dem ein gutes Arbeitsverhältnis haben, wie kann ich mit dem gemeinsam Lösungen kreieren, sondern glauben, über diese ganzen spezifischen, scheinbaren Eigenschaften könnte ich das im Vorfeld beurteilen. Und das ist die Problematik, glaube ich, wenn man über die Diversitätsidee nicht ein bisschen besser und differenzierter nachdenkt. Ja, weil es eben nicht darum geht zu sagen, ich nehme mir jetzt jemanden, der aus Niederbayern kommt, und weil er aus Niederbayern kommt, habe ich dadurch eine bessere Perspektive in meinem Betrieb, wie wenn ich nur die Münchner nehme. Ja, also das wäre der Punkt.
Das heißt, Diversität und Diskriminierung liegen sehr nah beieinander, und jetzt hatte ich auch den Gedanken, es gibt vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine positive Diskriminierung.
Ja, von positiver Diskriminierung sprechen wir ja dann, wenn wir über wissenschaftliche Studien herausgefunden haben, dass über vermeintliche Gruppeneigenschaften Exemplaren, Vorkommnissen dieser Gruppe Nachteile erwachsen, und dann sagen, die Quote wäre zum Beispiel ein Instrument der positiven Diskriminierung, solange wir hier nicht paritätisch eine Gleichverteilung im Betrieb, in den Führungspositionen haben, so lange setzen wir auf positive Diskriminierung. Ja, um sozusagen ein politisches Instrument, um der strukturellen Diskriminierung etwas entgegenzusetzen.
Heinz, das, was Frau Schönwälder gerade beschrieben hat, dieses Phänomen, Menschen in eine Schublade zu stecken, das, jetzt mal ganz, ganz einfach ausgedrückt, genau, das hat wahrscheinlich einen psychologischen Hintergrund, oder? Das fällt uns das, anders gefragt, ist es für uns besonders leicht oder besser annehmbar, wenn wir sagen, ach, das ist jetzt der Mensch so und so, der gehört in diese Schublade, oder warum machen wir das?
Naja, das Wahrnehmungssystem hat immer das Problem, dass wir eine extrem komplexe Welt vorfinden. Mhm. Und deswegen müssen wir reduzieren. Also das Gehirn ist ein Wahnsinnsinstrument, was uns hilft, Informationen zu reduzieren. Also so wird aus den Bäumen dann ein Wald. So, weil es sehr kompliziert ist, sich über alle Bäume zu unterhalten, aber ein bisschen einfacher über den Wald zu reden. Und diese Vereinfachungstendenzen, die helfen, also die entlasten die Informationsverarbeitung. Das ist der eigentliche Punkt. Und diese älteren Teile des Gehirns haben ja eigentlich nur drei Fragen, wenn ich auf irgendwas treffe. Kann ich es essen oder frisst es mich oder kann ich mich mit ihm vermehren? So, das sind die drei Grundfragen. Und das ist eine ganz, ganz simple Kategorisierung auf drei ganz archetypische Töpfe der Wahrnehmung. Und das funktioniert halt unabhängig vom Intelligenzquotienten und von dem, was wir alles sonst noch im Kopf haben, auch bei uns immer noch. Und deswegen ist es wichtig, sich bei diesen Vorurteilen selbst zu ertappen. Also es wäre ziemlich unrealistisch zu sagen, wir gehen durch eine Welt und würden auf jemanden, der meinetwegen ganz anders gekleidet ist als alle anderen, nicht in irgendeiner Form kategorisierend reagieren. Aber der Punkt ist der, dass ich mir dieses Vorurteils bewusst werde und dann sage, aha, jetzt mache ich gerade eine Schublade auf. Was habe ich denn eigentlich für faktische Begründungen dafür, dieses Etikett auf diese Schublade zu pappen?
Also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin zum Beispiel Führungskraft und habe zwei Bewerbungen vor mir liegen. Und der eine Bewerber oder Bewerberin war an einer Elite-Universität oder noch besser, war an der Universität, an der ich auch schon studiert habe.
So, jetzt, ganz, ganz
jetzt gefährlich. Ist das genau die Stelle, an der ich reflektieren sollte und sagen sollte, so, ich werde wahrscheinlich den Bewerber oder die Bewerberin, die an der Universität studiert hat, wo ich auch schon war, oder anders behandeln, also im positiveren Sinne behandeln, weil ich da vielleicht schon eine gewisse Sympathie habe. Also das ist sozusagen genau der Punkt, an dem du sagst, wir müssen uns selbst dabei ertappen, dass wir in solche Fallen reinstolpern.
Also
Frau Schönwälder, Sie wollten
das denke ich, ist genau der Punkt. Also die Vorstellung, man könne sich der Vorurteile entledigen, die, glaube ich, das ist eine falsche Hybris. Also eine Hybris, und die ist falsch, so muss man sagen. Aber wir sind vernünftige Wesen, weil wir in die Reflexion gehen können. Und das wäre genau der Punkt, zu sagen, hoppla. Ja, also ich lese den Lebenslauf und mir läuft ein Lächeln übers Gesicht. Ah, die gleiche Universität. Und das wäre der Moment, wo man einhakt und sagt, Moment, das kann es nicht sein, dass ich das jetzt als Urteilskriterium ganz oben anstelle. Ja? Ich würde sagen, ein Beispiel, und mir ist völlig klar, dass das deshalb dort funktionieren kann und eben nicht in vielen Zusammenhängen oder nicht einfach auf andere Zusammenhänge übertragbar ist, ist das musikalische Vorspiel hinterm Vorhang. Mhm. Also ja. Das ist ja in der Zwischenzeit Standard, wenn ich mich... wenn ich das richtig weiß. Und das ist der Versuch, das Alter, das Geschlecht, das Aussehen wirklich außen vor zu lassen und stattdessen auf die Qualifikation lauschen zu können. Ja? Mhm. Und das funktioniert dort natürlich sehr gut, weil nicht gesprochen wird, sondern wirklich das Handwerk dort gezeigt wird, ja? Oder die Fähigkeit. Und das wäre so etwas, was man im Unternehmen überlegen könnte, wie komme ich an dieses Ideal zum Beispiel heran, wenn ich nach neuen Leuten suche. Nach was suche ich eigentlich? Ja? Wenn ich nach jemandem suche, der extrem kreativ ist, zu fragen, was könnte auch dagegen sprechen, dass eine Person sehr kreativ ist? Ein anderes Beispiel ist ja die Noten, die immer so ausschlaggebend zu sein scheinen. Und Herr Jiranek hat das letzte Mal schon erwähnt, dass Steve Jobs zum Beispiel wahrscheinlich nirgendwo durch ein Assessment Center durchgekommen wäre. Mhm. Und also sich versuchen von diesen Standards oder von diesen allgemeinen Vorstellungen, aha, das ist Qualität, das ist nicht Qualität, oder eben von den eigenen Vorurteilen, Sympathien, Antipathien, immer wieder in die Reflexion zu gehen und zu sagen, Moment, das scheint mir jetzt nicht das Kriterium, nach dem mein Urteil tatsächlich getroffen werden sollte. Und das können wir, weil wir Menschen sind, darüber, also in die Reflexion gehen.
Ja, das ist so ein schönes Beispiel, das Sie genannt haben. Also vielleicht für unsere Zuhörer, die das nicht kennen, Sie haben von dem Beispiel gesprochen, dass man sozusagen ein Musikinstrument hinter einem Vorhang vorspielt, um danach beispielsweise, also bei einer Bewerbung
für ein Orchester
beispielsweise. Ja. Genau, genau. Ja, und Sie sind ja nun auch Professorin und haben immer mal wieder Seminararbeiten auf dem Tisch liegen. Haben Sie da für sich einen Weg gefunden, wie Sie nicht diskriminierend beispielsweise an die Arbeiten herangehen? Also dass Sie nicht sagen, ah, die Person kenne ich schon aus dem Unterricht und die ist besonders gut und haben da eine gewisse schon Erwartung, wenn Sie eine Seminararbeit lesen. Wie machen Sie das?
Das ist extrem schwierig. Also ich finde das sehr schwierig. Bei Seminararbeiten funktioniert es tatsächlich nicht, weil ich die Personen kenne aus dem Unterricht. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Herr Jiranek weiß das, Klausuren nur noch mit der Matrikelnummer zu lesen. Also ich bitte die Studierenden, dass sie da nicht ihren Namen draufschreiben. Das ist unglaublich entlastend, weil ich nicht permanent darüber nachdenken muss, ob ich jetzt die Klausur gut oder schlecht finde, weil ich diejenige Person kenne oder nicht, sondern meines Erachtens nach maximal neutral diese Klausuren lesen kann. Ich sage maximal neutral und nicht ideal neutral, weil zum Beispiel an der Schrift sehr häufig erkennbar ist, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Oder auch um jüngere oder ältere Studierende, sodass sozusagen die Gruppe sich schon wieder clustert. Ja? Also sogar über die Schrift. Und selbst da muss ich dann wieder in mich gehen und sagen, wenn es Person X sein könnte, ist das trotzdem egal. Also ein Plädoyer dafür, dass wir uns dessen nicht entledigen können, aber gleichzeitig ein Plädoyer dafür, dass wir das reflektieren können und die Schublade beobachten können. Ja, also wir können uns dabei beobachten, wie wir die Schubladen aufziehen und dann sagen, stopp, das will ich nicht. Ja, das ist sozusagen das, was ich glaube, was man erwarten kann. Ja,
ich möchte es 100 mehrfach unterstreichen, was die Frau Schönwälder sagt. Also das Vorhangbeispiel finde ich ein grandioses Beispiel, weil es uns auch unsere Schwächen vorführt, nämlich dass alles, was visibel ist, was nach außen getragen wird, schneller zur Diskriminierung führt. Also Hautfarbe, Alter, Geschlecht, rot-weißer Schal oder blau-weißer Schal oder was auch immer wir da tun, sind alles Insignien, auf die unser Warnungssystem ganz schnell reinfällt und reinfallen kann. Das kommt ja von der Klassifikationsidee her. Und da nochmal innezuhalten, das ist ja genau das, was die Frau Schönwälder sagt, und unsere Vernunft zu gebrauchen oder Instrumente, Krücken unserer Vernunft, also zum Beispiel der Vorhang oder zum Beispiel gute Einstellungsprozesse erfordern immer die Perspektive verschiedener Beurteiler. Mhm. Dass man sagt, du kannst du den nochmal angucken, liest du dir bitte mal die Bewerbungsunterlagen durch. Und dass man nicht vorher schon versucht, den anderen einzunorden, sondern sagt, lies das mal und sag mir dann mal ungedüngt durch meine Meinung, was du von ihr oder ihm hältst. Das sind so Hilfsgrößen, die wir uns einbauen können.
Und dieser Beurteiler sollte aber vielleicht ein bisschen eine andere Sichtweise haben, oder? Weil das ist ja das Wichtige, ne? Also wenn man sozusagen die Bewerbung dann jemandem gibt, bei dem man weiß, ah, der hat eh die gleiche Vorstellung wie ich, sozusagen seine Welt ein bisschen leichter zu machen und sich bestätigt zu fühlen oder eine ähnliche Meinung zu hören, ne? Also ich glaube, das ist so die Schwierigkeit, in diese Anstrengung reinzugehen. Und vielleicht auch an dieser Stelle nochmal so neben natürlich dieser ethischen Verantwortung, die man hat bei dem Thema Diskriminierung, ist es so wichtig, das zu machen. Heinz, welchen Tipp hast du da vielleicht? Ich weiß, das magst du nicht so gerne, dieses Wort, aber so, wie gibt es da irgendwie so ein, so eine Methode, dass man sich dieses Reflektieren bewusst macht, das Reflektieren der Vorurteile? Denn es gibt ja so viele Dinge, die man sieht, die zum Beispiel gar nicht, glaube ich, Menschen bewusst sind. Denn zum Beispiel diese Frage, wenn jemand eine andere Hautfarbe hat, diese typische Frage nach, wo kommst du denn eigentlich her, die sicherlich gar nicht böse gemeint ist und vielleicht auch ein gewisses Interesse hat, aber dennoch diskriminierend ist.
Ja, da habe ich viel dazugelernt. Ich habe Menschen immer gefragt, wo sie herkommen. Inzwischen lasse ich das, weil mir klar geworden ist, dass das eine massiv diskriminierende Wirkung haben kann. Mhm. Und ich kann von mir sagen, ich habe es nie bös gemeint. Mhm. Also wenn ich auch einen Dialekt höre, denke ich mir, naja, die könnte ja aus dem gleichen Dorf sein wie ich oder irgend sowas. Aber du fängst da schon an, den anderen Etiketten aufzupappen, aufzukleben. Naja, und der Tipp ist eigentlich schon angesprochen. Also wir haben einerseits unsere Vernunft nochmal innezuhalten, uns bei Vorurteilen zu ertappen, was aber wahnsinnig schwierig ist, weil das Wahrnehmungssystem ja immer sich auf sich selbst beruft. Also wir sind ja immer unsere eigene Echohöhle, in der wir die nach Verifikationen unserer eigenen Vorurteile suchen, ohne die Suche selbst zu bemerken. Also die Systemtheoretiker nennen das Selbstreferenzialität. Also wenn ich ein Vorurteil habe, wenn ich denke, jemand ist ein Idiot, dann finde ich natürlich besonders alles Idiotische an dem und das werde ich messerscharf wahrnehmen und alles, wo er sich sehr konziliant, intelligent und sehr positiv verhält, das sehe ich dann nicht mehr. Sodass die beste Krücke bei diesen Prozessen immer die ist, ein zweites Augenpaar, ein drittes Meinungspaar, eine vierte Meinung dazu zu holen und dann zu erfahren, dass man die Dinge auch völlig anders sehen kann. Also wir sitzen schon zum großen Teil, ich bin fast versucht zu sagen, im Gefängnis unserer eigenen Wahrnehmung immer auch mit drin, zumindest mit einem Fuß. Mhm. Und wenn es uns gelingt, den anderen Fuß rauszustellen, haben wir schon viel erreicht. Ja.
Also innezuhalten, wenn ich vielleicht noch was ergänzen darf, ich weiß nicht, ob das ein Tipp wäre, oder aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, was auch bei Klausuren gilt, aber vielleicht auch bei Personal, bei Bewerbungen, die man anschaut, die Ausreißer nochmal anzugucken. Mhm. Ja? Also zum Beispiel diejenigen, wo man von vornherein gesagt hat, also keinesfalls, und vielleicht sich vorzunehmen, 10% derer, die ich einlade, sind die, von denen ich denke, keinesfalls. Also vielleicht wären das Möglichkeiten zu lockern. Und mir ist völlig klar, Zeit ist Geld und man will nicht Leute sprechen, die man sowieso irgendwie von vornherein schon schlecht fand. Aber vielleicht wäre das gerade sozusagen die Möglichkeit abzubiegen. Ja? Dass man sich solche Möglichkeiten, solche Räume eröffnet. Oder dass die Bewerber, natürlich kann man an vielen Stellen sehen, ob jemand 25 oder 45 ist, das ist klar. Aber dennoch vielleicht versucht die Bewerber anonym hereinzubitten. Ja? Also nicht wirklich jetzt zu wissen, das war dieses und jenes, diese und jene Bewerbungsunterlage. Also vielleicht wäre all das möglich. Ich weiß es nicht. Aber das sind könnten Lockerungs-, also raus aus diesen starren Mustern Möglichkeiten sein oder auch Situationen, in denen man merkt, wow, warum habe ich den sofort aussortiert? Ja. Aha, offensichtlich. Ja. Also 2 Durchgänge, 3 Durchgänge zu machen und dann den Kollegen zu bitten und so weiter. Ja. Wir machen das ja auch bei Abschlussarbeiten und auch bei Bewerbungen an der Uni, dass wir immer zu zweit das lesen. Ja. Und interessant sind die Fälle, wo der Unterschied groß ist in der Beurteilung.
Ja, und wir kommen immer wieder eigentlich zu dem Thema Achtsamkeit, Reflexion, also achtsam mit seinen Gedanken, mit seinen Vorurteilen, in welche Richtung auch immer umgehen. Und ja, jetzt kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge. Und normalerweise mache ich ja häufig eine Zusammenfassung. Und jetzt habe ich mir gerade spontan überlegt, ich drehe das heute mal um und frage erstmal Sie, Frau Schönwälde, was bedeutet für Sie nochmal ganz kurz zusammengefasst das Thema Diversität mit philosophischem Bezug?
Also ich bin ganz klar auf der Seite derer, die der Pluralität das Wort reden. Und ich würde sagen, dass wir das in jedem Verhältnis und in jedem Kennenlernen, in jeder Kennenlernsituation versuchen müssen, in diese Reflexion zu gehen. Und das bedeutet, den anderen versuchen wahrzunehmen als ein Individuum, ein einzigartiges Individuum, mit dem man in Kontakt treten kann. Man will nicht mit allen Menschen in Kontakt treten, aber wenn das die Situation so ist, ich würde ein Plädoyer für Pluralität und weniger für Diversität, die über ein Repräsentationsdenken funktioniert, anstellen. Ja. Das wäre meins.
Heinz, möchtest du noch etwas ergänzen? Wir wollen es ja nicht so langweilig machen. Du hattest jetzt Zeit,
ergänzen,
eine Zusammenfassung zu überlegen.
Nee, mein Puls geht gerade in die Höhe, weil das, was die Frau Schönwälder sagt, das kann ich 100%ig unterstützen. Mir viel, also genau in dem, was die Frau Schönwälder sagt, steckt die Erfahrung mit einer Übung drin, die ein Kollege von mir mal gemacht hat, die mir gerade heute ja zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder einfällt. Es ging um jemanden, einen 20-Jährigen, der ein paar Schuhe geklaut hat aus dem Laden. Okay, also das war die Story. Und dann saßen 8 andere rum und mein Kollege hat denen Zettel in die Hand gedrückt. Wir wussten nicht, was auf diesen Zetteln steht. Und dann musste der sagen, Reihe nach musste jeder sagen, wie er denn diesen Schuhdiebstahl bewertet. So, und der eine hatte auf dem Zettel, ich bin der Inhaber des Geschäfts. Und der andere hatte auf dem Zettel, ich bin seine Freundin. Und die dritte hatte auf dem Zettel, ich bin seine Mutter und so weiter. Und dann hat man mal diese Urteile eingesammelt, die krass unterschiedlich sind. Was aber dann, also die Idee dieser Übung ist ja dann mal genau das zu erreichen, was die Frau Schönwälder anspricht, nämlich, dass verschiedene Perspektiven möglich sind und dass wir sie einnehmen können. Und darin besteht ja das Wesen der Reflexion, also Perspektiven, mit Perspektiven spielen zu können. Und das fiel mir gerade ein. Ansonsten, genauso wie die Frau Schönwälder das sagt, da kann ich gar nichts ergänzen.
Perspektiven spielen. Das ist schon ganz. Das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort. Und dann würde ich mich gerne an dieser Stelle bei euch bedanken für die Gedanken, die ihr heute zum Thema Diversität mit mir und mit den Zuhörern geteilt habt. Und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn wir mit dieser Folge vielleicht an der einen oder anderen Stelle dazu anregen, mal bei der nächsten Beurteilung oder Entscheidung oder Schublade einfach ein bisschen innezuhalten und zu reflektieren und darüber nachzudenken. Vielen Dank.
Ich danke auch. Vielen Dank.